weiß nicht, ob ich sonst angstfrei predigen könnte. Bräuchte ich noch mehr Gebet dafür vielleicht. Ich wollte vorher schon sagen, ich habe einen Pastor gehabt, der hat sich nur, also hat er mir erzählt, der hat immer, also in der EMK, wo ich früher war, da musste man einen Anzug tragen und Hemd und so. Und der hat als Junggeselle immer seine Hemden nur vorne gebügelt, weil er das nicht so hinbekommen hat und es hat ja auch niemand gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe vorne wie hinter gleich knittrig aus, von dem her ist es eigentlich egal, wer da sitzt. Okay, ich habe euch ein Thema mitgebracht, das hat mich diese Woche schon beschäftigt, ein Psalm, und habe die Predigt mal überschrieben, Lust im Frust, das gute Leben. In der Vorbereitung bin ich auf ein, gucken wir mal, andere Richtung, vorher ging es noch, ich muss es erst anmachen, ich habe nicht angemacht. Liegt an mir. In der Vorbereitung bin ich auf einen Artikel in der Zeit Online gestoßen. Das ist ein Soziologe, der den hier verfasst hat, Hartmut Rosa, der ist Professor in Jena für Soziologie. Und der hat sich die Frage gestellt, was ist das gute Leben? Und ich fand den Artikel wirklich lesenswert, auch Soziologe gucken ja, wie sieht es bei uns so aus, gucken in die Welt rein und haben da auch Erkenntnisse, die man durchaus auf sich verwerten kann. Und der hat mal zwei unterschiedliche Tagesabläufe nebeneinander gestellt, einer für das gute Leben und einer für das Leben, wo man wahrscheinlich nicht als gut empfinden wird. Und ich lese mal den einfach mal vor. Der erste Tagesablauf, den hat die Anna hier. 7 Uhr, Anna sitzt am Frühstückstisch, neben ihr sitzt ihr Mann, ihr halbwüchsiger Sohn und ihre fast schon erwachsene Tochter kommen hinzu. Die Kinder strahlen sie an, sie strahlt zurück. Mein Gott, wie lieb ich sie habe, denkt sie. Diese gemeinsamen Momente vor dem Aufbruch am Morgen gehen mir über alles. 8 Uhr. Auf dem Weg zur Arbeit lacht die Sonne. Anna genießt die Wärme, sie freut sich auf die Aufgaben, die vor ihr liegen, auf das Wiedersehen mit den Kollegen, sie hat Lust loszulegen. 18 Uhr. In der Turnhalle, Anna ist froh, sich endlich bewegen zu können. Sie liebt das Spielerische, das manchmal Ästhetische, das oft Überraschende und auch das Kämpferische beim Volleyball mit ihrer Freizeitgruppe. Die Leute, das Spiel, die Bewegung tun ihr gut, gleichgültig, ob sie gewinnt oder verliert. Ganz anders ergeht es Hanna. Und jetzt kommt der andere Tagesablauf. 7 Uhr. Hanna sitzt am Frühstückstisch. Neben ihr ihr Mann, ihr halbwüchsiger Sohn und ihre fast schon erwachsene Tochter kommen hinzu. Die schlechte Laune ist sichtbar, spür- und greifbar. Mein Gott, wie ich es hasse, denkt Hanna. Was habe ich mit all diesen Leuten zu schaffen? Was verbindet mich mit ihnen? Außer, dass ich für sie sorgen muss. 8 Uhr. Auf dem Weg zur Arbeit scheint die Sonne. Hanna hasst das grelle Licht. Sie fürchtet sich vor dem Sonnenbrand. Missmutig denkt sie an die Arbeit, die vor ihr liegt. Mir reicht es schon, denkt sie, die immer gleichen dumpfen Gesichter meiner Kollegen sehen zu müssen. Ihre immer gleichen Sprüche zu ertragen. 18 Uhr. In der Turnhalle. Hanna fragt sich, was sie hier tut. Sicher, sie braucht Bewegung, aber muss sie sich wirklich nach der Arbeit noch abrackern? Ihr wird schon schlecht vom Geruch der Halle. Sie trifft die Bälle nicht richtig, sie ist genervt, weil ihre Mitspieler zu ehrgeizig sind. Sie ist froh, wenn es vorbei ist. So der ganz praktische Einstieg von ihm in dem Artikel. Und ich finde, es ist klar, so die erste Person beim ersten Tagesablauf, die hat Selbstvertrauen, die erlebt das Leben positiv, nimmt es positiv wahr, kriegt aber auch positives Feedback, wird angestrahlt am Morgen, bewertet das alles anders. Auch Sonnenlicht ist für sie was Tolles. Und die andere, der Gegenentwurf, der ist eben voller Misstrauen, voller Angst geprägt. Man könnte sagen, ja, ist es jetzt einfach nur das, think positiv, denk positiv, dann geht es dir gut. So, das könnt ihr mit drinstecken. So platt ist der Aufsatz nicht, sondern er sagt, es kommt so auf den Draht an, den wir zu unserer Umwelt haben. So pulsiert der wirklich. Der hat da so einen Begriff, wo wohl in der Soziologie verwendet wird, der heißt Selbstwirksamkeitserwartung. Also erwarte ich im positiven Sinn, dass ich mein Umfeld, etwas in meinem Umfeld positiv verändern kann. So, das steckt so dahinter. Und die erste Person, die erlebt es so. Sie erlebt sich positiv in ihrer Bewegung beim Volleyball. Sie erlebt sich positiv, dass sie was verändern kann bei der Arbeit. Sie nimmt das alles sinnvoll wahr. Und die andere Person, die ist eben voller Angst und Misstrauen, ist auf Distanz mit ihrem Umfeld. Die hat eben ein ganz geringes Selbstwirksamkeitserwartung. Ich habe euch den Psalm mitgebracht, der mich bewegt hat. Das ist ein Wort, wo mich diese Woche sehr angesprochen hat. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das kommt im Psalm vor. Und erstmal habe ich nur an das Wort denken müssen, als ich dann den Kontext gelesen habe, war ich doch dann überrascht, in welchem Kontext dieses Wort fällt oder steht. Und ich lese euch gerade mal die Verse 1 bis 6, wir können den ganzen Psalm angucken, der ist recht lang, aber die Verse 1 bis 6 in Psalm 37 von David. Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Also mich hat der Kontext überrascht. Hier ist von Übeltätern die Rede, von Leuten, die Böses tun. Und ich gehe davon aus, dass derjenige, der den Psalm da betet, das auch so erlebt hat als böse. Der hatte das Umfeld, der ist da auch bestanden in dem Sinn, aber halt negativ. Und mitten in dem kommt dieses Wort, vertraue auf den Herrn, tue Gutes und eben hab deine Lust am Herrn. Und ich habe mir dann überlegt, also wenn ich so einen Frust schiebe, dann kommt so ein Wort rein, dann denke ich, ja, was ist jetzt los? Ich bin da total gefrustet, das geht doch gar nicht. Wäre meine erste spontane Reaktion. Das steigert sich noch, als ich dann ins Hebräische reinguckt habe. Lust am Herrn kann man auch übersetzen mit sich verwöhnen lassen. Also das Wort, was da für Lust steht, kann auch übersetzt werden mit sich verwöhnen lassen. Und das zeigt auch ein bisschen, was Lust bedeutet. Das, wo ich mich verwöhnen lasse, das bereitet mir auch Lust, das, was mir gut tut irgendwie. Wenn mir ein Mensch gut tut, dann erzeugt er in mir mehr Lust, wie jetzt eben die Böse, die da ja in dem Psalm eine Rolle spielt. Die werden in mir, wenn es normal läuft, keine Lust entfachen. Aber der mir es gut meint, der mich verwöhnt, der empfacht natürlich in mir Lust, weil jeder lässt sich gern verwöhnen. Also das ist ein und das gleiche Wort. Aber das ist natürlich noch mal schwieriger, wenn ich jetzt gerade Frust schiebe. Wie ist das möglich? Ich glaube, der Schlüsselvers ist eben der Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Und da wollen wir auch ein bisschen näher drauf eingehen, wie ich mit euch ein wenig näher drauf eingehen. Vertraue auf den Herrn, das ist ein Blickwechsel, der da passiert in diesem ganzen Umfeld, wo negativ ist. Und da braucht man nicht irgendwie blauäugig sein, sondern es gibt es einfach, dass ein Mensch ja auch Böses antun, dass die Welt nicht so freundlich ist und dass man nicht immer am Frühstückstisch angelächelt wird, auch nicht von seinen Kindern unbedingt. Der Tag startet immer anders, das kann einfach passieren. Es kann sein, dass man wirklich auch Leute in seinem Umfeld hat, die einen ständig piesacken, auch das ist möglich. Und in diesem Negative kommt die Aufforderung, vertraue auf den Herrn. Da geht es um den Herr, da geht es nicht um die Menschen, nicht um dein Umfeld, nicht um das, was gerade los ist bei dir oder was dich bedrängt oder was du negativ erfährst, sondern allein um den Herr und an ihm sollst du Lust haben. Und ich glaube, dass dieser Blickwechsel wirklich was Aktives ist. Deshalb kommt es auch so wie so eine Aufforderung, vertraue auf den Herrn. Das ist nicht was, wo sich einschellt, sondern ich glaube, das Normale ist, dass wenn das Negative auf uns einprasselt, dann werden wir erstmal negativ reagieren drauf. Wenn wir nicht den Blickwechsel vornehmen. der Vers, das ist eine hebräische Dichtkunst, ist da dahinter. Und ich denke, das ist wichtig auch für das Verständnis. Das nennt man Parallelismus. Da heißt er, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Und Parallelismus heißt, ich sage euch das nicht, um irgendwie klug zu klingen oder so, sondern das ist wirklich hilfreich bei Psalmen überhaupt, sich das im Hinterkopf zu haben, ist, dass der erste Vers, dass der zweite Vers der erste widerspiegelt, in einer bildhaften Art und Weise. Und deshalb hat das im Land wohnen, ist deshalb ein Bild für das Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, da ist ein Bild dafür, das und hüte Treue. Das ist ja auch sehr bildhaft. Treue kann man eigentlich nicht hüten. Das ist eine bildhafte Sprache, die da dahinter steckt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Schlüssel sein wird für das Verständnis. Ich will die Bilder einfach mal angucken mit euch, die da gemalt werden. Und ich finde, Bilder sprechen mich oft viel mehr an, wie jetzt nur das zu wissen, Vertraue auf den Herrn. Ja gut, das weiß ich, aber das fällt mir gerade schwer. Das erste Bild ist das, wohne im Land. Und ich habe mir auch überlegt, was soll denn das jetzt mit Vertrauen zu tun haben? Wohne im Land. Ist eigentlich komisch. Und dann habe ich dran gedacht, ja, was ist ein Wohne? Wenn ich irgendwo wohne, dann ziehe ich mir mein Gärtle, baue mein Haus, ich bebaue das Land so, wie ich denke, wie es richtig ist. Ich ziehe vielleicht auch einen Zaun hoch, wenn ich irgendwo in der Wildnis bin oder so, dass die bösen Tiere nicht kommen. Ich baue da ein Stück weit mein Reich, mein Haus auf. Und da habe ich gedacht, gut, das ist schon ein Bild, wo in mir Vertrauen weckt. Das ist ein Bild, wo ich behütet bin. In meinem Haus bin ich beschützt bis zu einem gewissen Grad. Und das ist eben nicht die Wildnis. Das, denke ich, ist wichtig. Dieser Tiger, den ich da als zweites Bild habe. Wenn ich in der Wildnis, schutzlos in der Wildnis bin, dann wird die Wildnis mit mir machen, was sie möchte. Wenn ich irgendwie dann Überlebenskünstler bin, dann weiß ich vielleicht, auf was ich achten muss, wenn ich kein Haus habe, mich sesshaft gemacht habe, dann weiß ich vielleicht, wo die Gefahren sind, wann ich das Feuer anmachen muss, aber ich lebe ständig unter dieser Gefahr der Wildnis. Das ist immer ein Haus, wo feste Mauern hat, anders. Da bleibt die Wildnis erstmal draußen. Und ich glaube, dass das uns auch zeigen möchte, was das Vertrauen auf den Herrn bewirken soll. Er möchte in dieser Beziehung zu ihm für uns sowas wie so ein Haus sein, was uns schützt vor der Wildnis, die uns eben in der Welt begegnet, wenn wir uns da drin bewegen. Die bösen Menschen, die kommen, vielleicht auch die üblen Krankheiten, die reinbrechen. All das Negative, wo eben durch die Sünde in der Welt ist, das ist die Wildnis. Und wir dürfen wohnen, das ist sogar ein Befehl, wohne in dem Land. Und ich glaube, da steckt viel drin in diesem Wohne in dem Land. Wenn ich ein Haus habe, dann baue ich den Garten so an, wie ich den anbauen will. Dann nehme ich die Erde, die davor vielleicht Wildnis war, und lege sie mir so an, wie ich es richtig finde. Und das zeigt auch, ich werde nicht in so eine Passivität reingedrängt durch dieses Vertrauen auf den Herrn, sondern ich kriege da einen Raum, in dem ich leben kann, in dem ich aktiv bin, in dem ich diesem bedrohlichen Umfeld etwas entgegensetzen kann. Und zwar etwas, das ist dann der zweite Vers, wo man gleich drauf kommt, tue Gutes, etwas Gutes diesem Böse entgegensetzen kann. Und das kann ich nur, wenn ich diesen Freiraum auch geschenkt bekomme. Und das bekomme ich im Vertrauen auf den Herrn. Diese Grenze, die da gezogen werde, dieses Haus, das ist ein Haus, das nicht ich mir baue, sondern das der Herr mir baut. Und ich denke, das ist auch wichtig, weil ich glaube, sich abgrenzen, wenn man Negatives erfährt, sich zurückziehen, das können wir auch ganz gut. Und das ist auch eine natürliche Reaktion. Und das ist eben nicht gemeint mit diesem Haus, das der Herr da baut. Sondern Vertrauen auf den Herrn heißt, jemand anderes ist Herr. Jemand anderes ist derjenige, der das dann auch tun wird. Also das, denke ich, ist was ganz Wichtiges. Und trotzdem ist es was, wo mir auch zeigt, ich habe dann auch eine Abgrenzung gegenüber diesem Umfeld. Das Umfeld hat nicht bis ins Kleinste Gewalt über mich. Sondern ich glaube, meine Seele, mein Herz, mein innerer Mensch, wie es auch immer, die Beziehung zum Herrn, die wird sogar weiter wachsen dadurch, wenn ich das einübe, mich darauf zu verlassen und eben auch weiß, es ist das Bild vom Haus, hat der Herr für mich vor Augen. Nicht dieses irgendwie so moralische, jetzt tut dir da jemand was Böses, jetzt haut er dich auf die rechte Backe, jetzt muss ich ihm auch nur die linke hinhalten und so. Das ist nicht in moralischer Weise oder in natürlicher, menschlicher Weise gemeint, sondern ich glaube, es ist gemeint, dass der Herr Herr bleibt in dieser Lage. Und dass der Herr Herr bleibt, das hat mit Vertrauen zu tun. Und auch mit dem Blickwechsel einfach. Auf der Herr, weg von diesen Umständen, weg von der Wildnis. Das zweite Bild ist dieses Weidetreue. Und das steht parallel zu dem Tue Gutes. Und das finde ich auch ein ganz interessantes Bild. Weiden, ein Hirte, der weidet, das ist erstmal auch wieder sowas, da werde ich aktiv dabei, da bin ich auch nicht irgendwie passiv, wie ich mich vielleicht fühle, wenn ich dem allem ausgeliefert bin, so, sondern das ist eine Aufforderung, dann aktiv zu werden. Ein Hirte weidet die Schafe und eine Weidefläche, die er hat, die er findet, die ist nur so lange gut, bis das Gras abgegrast ist. Das ist niemals auf Dauer angelegt. Und deshalb ist das, was wir im Auftrag vom Herrn tun, dieses Gutes tun, nicht auf Dauer angelegt. Es geht nicht um irgendeine Liste, wo ich in mir habe, was gut und schlecht ist, was ich immer und überall anwenden soll. Das wäre auch wieder das moralische Tun, was immer noch besser ist, wie wenn man was Schlechtes tut. So. Darum geht es aber nicht. Sondern das ist ein Tun im Vertrauen auf den Herr. Und das heißt, das ist zeitlich begrenzt, das ist für eine gewisse Situation und sprich in der rechten Situation das Richtige tun. Das ist damit gemeint. Nicht irgendwie so eine moralische Überforderung, wie manche Christsein auch verstehen, dass man denkt, ein Christ darf das, das, das und das und das und das darf er halt nicht. Und wenn ich das so lebe, dann tue ich Gutes. Das ist nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, einfach in der Situation, in die mich der Herr stellt, das Richtige zu tun. Deshalb hat es mit Weide zu tun. Es ist örtlich begrenzt. Es ist nicht etwas, was auf Dauer angelegt ist, aber es ist etwas, wo du auch aktiv wirst, wo du lebendig bist auch drin. Ich glaube, das steckt da auch drin, auch in dem Wohnen. Wenn du dich abgrenzen darfst durch den Herr von der Bedrohung, von dem Umfeld, dann bewahrt das Leben oder gibt dir erst die Freiheit, wirklich du selbst sein zu können, obwohl jemand anderes dir übel tut, darfst du anders sein. Der darf nicht über dein Leben bestimmen, der dir da durch deinen Garten marschieren will oder so. Das darf der nicht, sondern du darfst da frei sein draus und darfst trotzdem anders reagieren. Das ist, glaube ich, gemeint und das ist auch das Bild für das gute Tun mit dem Weiden. Es ist eine Einheit eben. Vertrauen auf den Herrn, Gutes tun und gehört komplett zusammen. Kann man gar nicht trennen. Mir ging es selber so in der letzten, in der vergangenen Woche. Bin ich in so eine Routine auch reingekommen. Und da habe ich dann gemerkt irgendwann, dass es nicht gut ist. Obwohl ich ja für den Herrn Sachen tue. So. Und das waren auch nicht schlechte Dinge, so das, was halt angestanden ist, habe ich halt so abgearbeitet. Aber ich habe gemerkt, ich komme so in eine Spirale rein irgendwie und der Herr vor lauter Geschäft, denke ich, rückt er in den Hintergrund. Dann habe ich gemerkt, das tut mir nicht gut, das ist auch nicht mein Auftrag. Und dann bin ich einfach ins Gebet gegangen und habe mal die ganze Arbeit weggelassen. So. Und das war so stark, weil ich dann einen Eindruck gekriegt habe, oh, dass ich jemanden anrufen sollte, es hat alles gepasst. Und da hat mir der Herr dann irgendwie dadurch gezeigt, genau wie das funktioniert. Auf ihn zu vertrauen und dann wirst du das Richtige tun zur rechten Zeit. Und das war wie so eine Rosine im Alltag, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich das Leben, für das ich auch leben will. Und das wird natürlich wird das nicht immer, wir sind nicht vollkommen, wir werden nicht das immer tun können. Aber es gibt Zeiten, wo es einfach so ein Blickwechsel dran ist. Das kann die Alltagsroutine sein, auch die Routine im Glauben, die sich einschleicht, wo es einfach wichtig ist, den Herrn neu zu suchen. Oder es kann eben ganz bewusst sein, wenn man wirklich angeschossen wird von allen möglichen Leuten, von Dingen in der Familie, die da sind, da ist erst recht dran, so einen Blickwechsel auch vorzunehmen und wirklich zu sagen, Herr, ich lasse das alles jetzt mal und ich komme zu dir. Durch Jesus haben wir dieses Vertrauen auf den Herrn und das Gute tun, hat mit unserem Leben zu tun, dass wir dann auch lebendig sind letztlich. Und das widerspricht eben der Wildnis. Das ist letztendlich das, dass er als Schöpfer dieses Chaos in unserem Leben, wo nur du eine Rolle spielst, dort ordnet. Das Umfeld kann er nicht ordnen, die will er auch erreichen mit seinem Frieden, aber in dir und dass du Frieden hast mit dem Herrn, das hat auch mit deiner Blickweise zu tun. Guckst du nur auf das Umfeld, nur auf das, was das Schicksal, wie auch immer, würden wir vielleicht als Christen nicht sagen, aber wir verhalten uns oft so, dass da auf einen reinpresst, prasselt, oder ist es dann dran, aktiv den Blickwechsel zu wechseln zum Schöpfer, das haben wir im Alten Testament, der aus Chaos Ordnung macht. Und das macht er für dich. Das ist nämlich der Frieden Gottes, der dann einkehrt. Und der kehrt eben ein, ob da schon Versöhnung stattgefunden hat oder nicht, ob die Krankheit weg ist oder nicht, der wird einkehren, weil das eine Sache ist zwischen dir und dem Herrn und nicht eine Sache zwischen der Welt, in der du steckst. Die Lust am Herrn, heißt es da, wird unser Herz erfüllen, wird dir das geben, was dein Herz sich wünscht. Und ich glaube, das zeigt auch das. Ich glaube, unser Herz wünscht sich in erster Linie eine Beziehung zum lebendigen Gott. Ich glaube, alles andere, wo man so denken kann, was man sich wünscht, ich glaube nicht, dass das ist, was dein Herz wirklich braucht und sich wünscht. Und das wird er dir geben, egal in welcher Situation du steckst. Das ist eine ganz feste Zusage, dass er in dein Herz reinkommt und deshalb hast du auch die Fülle in deinem Herz, wenn du diesen Blickwechsel vollziehst. Dann heißt es hier, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Das finde ich auch ein ganz interessanter Vers. Ich habe manchmal den Eindruck, wir kennen das ja, ist so bekannt, befiehl dem Herrn deine Wege, dass mir das ein bisschen anders deutet im praktischen Leben. Dass mir ihm unsere Wege befehlet. Das würde mir nie so sagen, aber tun wir es doch, wenn wir ganz ehrlich sind. Und da bin ich nicht ausgenommen. Ich habe auch solche Dinge, wo ich dann plötzlich merke, oh, da habe ich ihm jetzt vielleicht eher was aufs Auge gedrückt und sage, hey, du musst doch wissen, ich will so lang, jetzt komm mal mit. Das ist natürlich nicht gemeint. Hier heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Vertraue auf ihn, das brauche ich ja nicht mehr, wenn ich weiß, wo es lang geht, oder? Vertraue auf ihn und dann heißt es noch mehr, so wird er handeln. Er wird handeln. Nicht das, was du dir vorgenommen hast zu tun, soll dann auch gefälligst passieren und er soll dir den Raum da dafür geben, sondern es heißt, wenn du ihm deine Wege anbefiehlst, heißt es, er ist derjenige, der handelt. Und das, so wie er es für richtig hält. Es gibt die griechische Übersetzung vom Alten Testament, das war auch die Bibel, die Paulus zum Beispiel, die ganze Briefschreiber, die erste Christen auch in der Hand hatten. Das war die griechische Übersetzung vom Alten Testament. Und das fand ich ganz interessant, da steht etwas anderes wie in dem Hebräischen. Da steht, enthülle dem Herrn deine Wege. Da steht ein anderes Wort drin. Und das hat mich irgendwie angesprochen, weil ich gemerkt habe, okay, das trifft es noch mehr. Das befiehlt dem Herrn deine Wege, hat auch seine Berechtigung, dass man sagt, ich befehle es dir irgendwie an. Aber dieses enthülle se ihm hat mich irgendwie angesprochen. Da hat es nichts mit zu tun, verheimlich ihm das, was du eigentlich willst, sondern breite es vor ihm aus. Sag, was du willst. Und ich glaube, dass das wichtig ist, nicht weil der Herr das bräuchte, weil er nicht längst wüsste, was du wirklich willst, sondern weil das der erste Schritt ist für einen selber in dieses Vertrauen zum Herrn. Wenn ich mich vor ihm preisgib, mich enthülle, dann geht es nur, indem ich mein Vertrauen auf ihn werf. Weil wenn ich mal auspacke und sage, das will ich eigentlich sind meine Wege so und so und jetzt guckst du dir an, dann hat es mit Vertrauen zu tun, weil ich weiß ja nicht, was er draus macht. Aber ich weiß, dass der Herr voller Liebe ist und dass er dir nicht da auf, drauf rumtrampelt, sondern dass das ein Schritt sein wird, wo dich in dieses Vertrauen des Herrn hineinziehen wird, in dieses Vertrauen, wo dir es gelingen lässt, Gutes zu tun, trotz Bösen. Und die ganze Sache, wo wirklich göttlich sind, wo man nicht als menschliche Reaktion heraufbeschwören kann oder selber hinkriegt. Aber das wird er tun. Ich habe es selber auch so erlebt in der Zeit, wo das bei mir in der anderen Kirche mit der Ordination so wirklich spitz auf Knopf war, wo ich viel Unrecht erlebt habe und so. Und ich habe auch die menschliche Reaktion an mir erlebt, wo ich gemerkt habe, ich bin gar nicht so wie der Herr, dass ich da von mir aus sagen kann, ja, ich konnte zwar sagen, ich vergebe dir, habe ich mir auch vorgenommen, aber es hat mich halt durchgewurmt. Da kam mein ganzer Stolz hoch, es kam all die menschlichen Dinge, menschliche Reaktionen kamen hoch. Aber ich habe gemerkt, wo ich das echt, also jetzt im Nachhinein, das ist eigentlich krass, wie er da durchgeführt hat, indem ich mit ihm das halt besprochen habe. Und indem ich mich da auch transparent gemacht habe. Dass ich wirklich sagen kann, ich habe jetzt echt gar keinen Groll mehr, egal gegen wen. Im Moment kann ich das sagen. Bin auch immer ein wenig vorsichtig, weil ich bin ja auch Mensch. Wer weiß, was nächste Woche ist. Aber es gibt es. Es gibt es wirklich, wo ich dann merke, er kann einen da total frei machen. Und das ist ein guter Weg. Ein Weg in Friede. Und der hängt eben nicht vom Umfeld ab. Ich könnte ja auch sagen, hey, ich erwarte jetzt, dass sich da der und der entschuldigt. Und wenn der das nicht tut, so, dann bleibe ich auf meinem Stolz hocken und bleibe aber auch im Unfriede. Und ich bleibe auch in der Wildnis. Und ich werde auch immer dann noch in der Angst und im Misstrauen weiterbleiben, wenn ich ihn so verharre. Und ich glaube, der Weg in Friede Gottes ist eben der Weg, auch die eigenen Pläne zu enthüllen, die Scham auch zu bekennen, hey, ich bin stolz. Ja, dafür ist er ans Kreuz gegangen, das ist der Weg. Ja, ich habe Angst. Auch dafür ist er gestorben, er will uns trösten. Das darf alles transparent werden vor ihm. Ein anderes, im Hebräischen kann man das auch noch sagen, das befiehlt dem Herrn deine Wege mit Wälze, deine Wege auf den Herrn. Das hat so was Schweres auch und vielleicht ist es auch manchmal, fällt es einem auch schwer, die Dinge wirklich so, was einem schwer fällt, da auf ihn zu legen. Aber das darf man. Und es ist was, wo du selber aktiv werden sollst im geistlichen Sinn. Deshalb heißt es da, vertraue auf den Herrn. Das ist nicht ein Selbstläufer, sondern das will er schon, dass du das tust. Wie gesagt, das Enthüllen, das ist etwas, wo nicht der Herr braucht, sondern was du brauchst, dass du in dieses Vertrauen reinkommst. Es geht dann noch weiter, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln, also er handelt dann, und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Das finde ich auch interessant, diese eigene Gerechtigkeit, von der hier die Sprache ist, und auch das Recht, das ist losgelöst von dem Umfeld. Es ist nicht wichtig, dass dich die Leute drumherum rechtfertigen, sondern es ist wichtig, dass dich der Herr rechtfertigt. Und das ist das Versprechen, was da steht. Das kann sein, die Leute ändern sich gar nicht und die hauen dir immer noch rein. Aber er wird dafür sorgen, dass das, was wirklich also in seinem Sinn auch gerecht ist, zum Vorschein kommt. Und das sind auch Bilder, die hier dahinter stecken. Wenn was aufgeht, was geht auf? Die Sonne geht auf. Ich weiß nicht, welches Licht sonst so aufgeht. Das ist etwas, was der Schöpfer selber gemacht hat und in die Schöpfung gelegt hat. Kein Mensch kann die Sonne aufgehen lassen. Und so wirst du auch keine Gerechtigkeit vor Gott hinkriegen. Kannst vielleicht mal sowas ein bisschen wie eine Taschenlampe anmachen, wo auch hell ist. Aber bisher, ich weiß nicht, wie jetzt der technische Stand ist, bisher ist, was ich weiß, ist so, dass man Sonnenlicht immer noch nicht ganz 1:1 hinkriegt. Von dem ganzen Spektrum und allem. Und selbst wenn man es hinkriegt, dann ist es abhängig von deiner Energiequelle, die dann auch versagen kann. Hier ist wirklich gemeint, dass das, was Gott in deinem Leben sieht, dass das aufgehen wird und auch ans Licht kommen wird. Und es kommt eben im Umfeld ans Licht, wo dem vielleicht total widerspricht. Und das geschieht, weil es in der Souveränität und im Handeln von Gott selber liegt. Wir haben am Anfang ja haben wir in die Soziologie reinguckt, mit dem Selbstwirksamkeitserfahrung und so weiter. Ich fand es interessant, ich habe es bewusst so formuliert, Lust im Frust, das gute Leben. Das ist was anderes, das Gute zu leben, wie das gute Leben. In dem Artikel ging es um das gute Leben. Und das kann sein, dass das im menschlichen Bereich nicht so sichtbar ist, weil du in Konflikte stehst, vielleicht sogar durch den Glaube erst recht in Konflikte reingerätst, die eben nicht nüchtern von außen betrachtet gut sind. Der Herr, das, was er Gutes gelebt hat, das war letztendlich, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Und das ist von menschlich gesehen eine Katastrophe, was da passiert ist. Und es war aber das Gute und die Gerechtigkeit, die Gott gesehen hat. Und es zeigt mir auch gerade das, was der Herr am Kreuz gemacht hat mit Gethsemane, da hat er eigentlich seine Wege enthüllt vom Vater. Er hatte Angst, er wollte nicht ans Kreuz, er hat gesagt, nimm den Kelch von mir, wenn es sein muss. Er hat genau das gemacht, was hier in dem Psalm von uns auch gefordert ist. Er hat sich preisgegeben und konnte dann aber auch in einem Vertrauen und einer Souveränität ans Kreuz, wo absolut nicht menschlich ist. Wer kann am Kreuz in diesem Geschehen Menschen vergeben? Das ist keine menschliche Reaktion. Und ich glaube, dass da Gethsemane einfach ganz wichtig war, auch so ein, dass man das dann auch wahrnimmt, auch für sich selber. Die Selbstwirksamkeitserfahrung, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, der da der Soziologe auch rausgefunden hat. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ein Mensch, der will leben. Er will sich selber auch spüren, er will erleben, dass er Auswirkungen hat und so weiter. Und das will der Herr auch. Aber ich glaube, im Soziologischen, da hängt es einfach immer am Umfeld. Da geht er selber ein bisschen in dem Artikel negativ damit um, dass sie sagen, manche denken vielleicht, dass besser Situierte, die eben mehr Geld haben und deshalb weniger Probleme, eher dieser Anna gleichet und andere, die mehr Probleme haben, schlechter situiert sind, dieser Hanna. Da stellt er selber ein Fragezeichen dahinter, ob das immer so ist. Aber die soziologische Sichtweise bleibt eben im Zwischenmenschlichen hängen. Und da glaube ich nicht, dass es immer so funktionieren wird, weil es immer abhängig ist vom Umfeld. Aber ich glaube, dass der Herr genau dieses will, dass wir uns selbst als wirksam erfahren. Und zwar wirksam durch ihn, weil wir in Verbindung mit ihm sind. Und das ist, glaube ich, das, was total neu und anders ist. In Verbindung mit dem Schöpfer zu sein, gibt uns die Freiheit, schöpferisch zu sein, wirklich. Alles andere ist eine Kopie und ein Überbleibsel, wo viele Menschen auch machen. Und da kann man auch gute Erfahrungen machen. Sport ist was Schönes, man erlebt seinen Körper und alles. Aber in der letzten Fülle ist es erst möglich, wenn man die Beziehung zum Schöpfer hat. Und dann setzt er ein eben, und ich glaube, das ist das Wichtige auch. Er setzt einen dann mit da rein, wo er einen selber vorgesehen hat. Da spielt auch Berufung eine ganz große Rolle. Für was hat dich Gott gemacht? Das ist eine wichtige Frage eigentlich in deinem Leben, dass du die zulässt. Was will er? Wo will er mich haben? Wo ist der Ort, wo ich meine Treue weiterlassen kann? Und Treue ist eben da auch nicht so was wie ein Ausharren im Schlechten und es wird schon irgendwann besser sein. Sondern das zeigt, Treue hat damit zu tun, eben das Richtige zu tun dann auch zur rechten Zeit. Dann bin ich treu. Das ist das Bild von dem treuen Knecht in Matthäus 25, was uns Jesus auch gibt. Der Knecht, der da investiert, der das Geld des Herrn positiv verwendet, das ist der Vertrauen in den Herrn hat, der eine positive Beziehung zu ihm hat. Der, der es vergräbt, das ist der, der denkt, der Herr ist böse, ihm böse gegenübergestellt. Und deshalb ist die Erkenntnis der Liebe Gottes auch in deinem Leben, wird das sein, wo auch deine Berufung letztendlich entfachen wird. Und auch, dass du dann wirklich auch in das kommst, wo dich der Herr vorgesehen hat. Und ich weiß nicht, woher du kommst, ich weiß auch nicht, was jetzt gerade die Wildnis ist, die du vielleicht selber vor Augen hast, aber der Herr will, dass du aktiv wirst in seinem Sinn. Dass du den Blick auf ihn richtest. Und vielleicht nützt die Lobpreiszeit, die jetzt kommt, einfach das nochmal neu. Gerade das ist eine Zeit, wo man den Blick auf den Herrn richtet. Gerade das ist eine Zeit, wo es um Beziehung zu ihm, persönliche Beziehung zu ihm geht, nicht um den Nachbar. Nützt die Zeit wirklich? Kannst du zum Gebetsteam gehen, wenn du sagst, da hast du einfach Dinge, die kriegst du nicht so leicht unter die Füße. Auch da ist es hilfreich, manchmal mit Menschen zu beten und nicht alleine zu stehen, dann nützt es wirklich. Es geht wirklich um dich selber. Auch um das, dass dein Leben letztendlich nicht untergeht unter dem, was Negatives eben da ist, sondern dass es erst recht blüht, und zwar im Sinn Gottes. Dass die Gerechtigkeit aufgeht wie ein Licht und dein Recht leuchtet. Amen.